DocTalk. Stethoskop und Laufschuh. Der Podcast mit Dr. Christoph Simsch. In Zusammenarbeit mit Julia Simsch.
Hallihallihallo. Ich bin's mal wieder. Euer Christoph, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts DocTalk, Stethoskop und Laufschuh. Heute ist Freitag, der 11. April 2025. Ja, ich muss mich richtig konzentrieren. Letztes Mal habe ich 2024 gesagt. Es liegt daran, dass irgendwie die Zeit doch schneller vergeht, als man da eigentlich mitgehen kann. Wir sind eine Woche überfällig, mal wieder. Es liegt einfach daran, dass das ja Leben einfach ein bisschen schneller spielt, als man so denkt. Dazu kommt die Vorbereitung meiner Person auf die Triathlon-Geschichte. Ich bin wieder im guten Deutschland angekommen. Training läuft gut. Und für Leute, die mich noch nicht kennen, das ist, ich glaube, jetzt die 50. Folge meines Podcastes. Ich bin Allgemeinmediziner, habe eine Praxis hier in Satteldorf, bin Sportmediziner. Sport ist meine Leidenschaft und ja, habe einige Dinge erreicht. Wer noch genaueres wissen möchte, kann einfach mal in die älteren Folgen reingucken. Ich freue mich ganz besonders heute, dass ich nicht wieder einmal einen Solo-Podcast machen muss. Für alle Hörer, die hier neu dran sind, der Podcast ist ein Live-Podcast, der ist ungeschnitten. Also jeder Räusperer, jeder Versprecher, ja, der ist halt einfach so wie das tägliche Leben spielt. Und ich freue mich heute, einen Studiogast hier begrüßen zu dürfen. Wir kennen uns jetzt ungefähr, weit mehr als 5 Jahre, 6, 7 Jahre. War damals Nachbar von mir gewesen. Ist mir aufgefallen, dass er im Rennrad durch die Gegend geflitzt ist. Eine Freundin von ihm, Patientin von mir, hat tatsächlich versucht, uns zu vermitteln. Und das ist ja dann auch gelungen und wir haben schon einige gemeinsamen Touren hier im schönen Hohenlohe auf dem Buckel. Ich darf herzlich willkommen heißen, ja, Radkollege, Kumpel und Sportpsychologe Markus Gründel. Hallo Markus.
Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung. Freut mich riesig, dass ich heute zu Gast sein darf. Ist mir wirklich eine Ehre, finde ich ganz toll, danke.
Also hat sich wirklich gefreut. Was mich auch wiederum dann gefreut hat, Markus hat doch viele Folgen hier auch angehört. Ist auch treuer Hörer und ich denke, ja, dass wir da heute mal einen ganz anderen Aspekt des Sportes beleuchten können. Mein erster Kontakt eigentlich fangen wir erstmal bei dir an. Ich wollte erstmal, wollen wir das mal vorstellen? Wir hatten ja so ein kleines Drehbuch, haben wir uns vorher gemacht. Da steht drin, erstmal Vorstellung. Markus, kannst vielleicht was sagen? Du bist Crailsheimer Gewächs?
Genau, richtig. Also ich bin Crailsheimer Gewächs durch und durch.
Okay.
Das ist
also auch hier geboren.
Hier geboren, aufgewachsen. Das ist wirklich Crailsheim ist Heimat. Da sind meine Wurzeln, da sind Freunde, Familie. Man kann sagen, ich wohne seit über 20 Jahren in der Schweiz. Man könnte sagen, man hat mich zwar aus Crailsheim rausbekommen, aber irgendwie wahrscheinlich kriegt man Crailsheim nie ganz aus mir raus. Und das ist auch das ist auch gut so.
Ich glaube, du fährst jetzt sehr leidenschaftlich Rad. Du warst aber, glaube ich, noch nicht immer Radfahrer.
Nein, das war ich nicht. Also für mich war Sport, muss ich sagen, immer eine ganz, ganz wichtige Ressource in meinem Leben von klein auf. Ich habe angefangen, Fußball zu spielen, aber relativ früh auch bemerkt, dass Sport generell und allgemein für mich einen hohen und wichtigen Stellenwert hat. Die Familie, also meine Frau, die Kinder, wir sind eine sportliche Familie. Der Finn, unser Sohn, der spielt Basketball leidenschaftlich, auch im Leistungsbereich. Die Anita, meine Frau, die war Bundesliga-Spielerin, Fußball.
Da habe ich sie lustigerweise kennengelernt. Also ich habe deine Frau früher kennengelernt, als ich dich kennengelernt habe. Ich weiß allerdings nicht, ob ich deine Frau früher kennengelernt habe, als du sie kennengelernt hast.
Das müssten wir mal eruieren, ja, das wär mal spannend. Also ich kenne sie noch zu ihrer Fußballzeit auch. Wir hatten gleichzeitig gespielt, da beim TSV Crailsheim. sie natürlich wesentlich höher als ich, ja.
Das müsste damals so 2004 gewesen sein ungefähr. Kanntest du sie da schon?
Ja, da kannte ich
sie. Ah ja, gut, also dann habe ich doch keinen Vorsprung, gut.
Genau, und die Tochter, die reitet leidenschaftlich gern und turnt und ja, wir sind so eine Wettkampffamilie, also wir sind, was mich angeht, ich würde sagen, ein sehr ehrgeiziger Hobbysportler, interessiere mich, wie gesagt, für alles, was mit Sport zu tun hat, mache das auch gern, habe auch ein sportwissenschaftliches Studium begonnen, konnte das leider nie beenden aufgrund vieler Verletzungen, die ich hatte, habe da aber einiges mitgenommen an Praxis, aber auch an theoretischen Grundlagen in Darmstadt, gar nicht so weit weg von deiner Heimat,
genau.
in Hessen. Wie gesagt, alles, was mit Sport zu tun hat, interessiert mich. Bis auf, was ich nicht mehr machen werde, ist Squash. Das hat den Hintergrund, da hat mich einer meiner besten Freunde, an der Stelle Grüße an den Alexander Bombi Breitsch, mal derart vernichtet, dass ich selber eigentlich einen guten Sportpsychologen bräuchte. Ich habe damals beschlossen, nie mehr ein Racket anzufassen und auch keinen Squash-Court mehr zu betreten. Aber ansonsten, wie gesagt, alles, was mit Sport zu tun hat, bin ich interessiert, ist eine wichtige Ressource und ist auch so unser Lifestyle in der Familie.
Beruflich bist du aber jetzt nicht Sportpsychologe, sondern du hast dich da ja weitergebildet auch. Ich glaube, du arbeitest für eine große Firma.
Genau, richtig. Also ich bin hauptberuflich angestellt bei einer Firma in der Schweiz. Das ist ein Unternehmen der Wirt-Gruppe. Wir produzieren Chemie, Klebstoffe, Klebstoff- und Verbindungstechnik. Das ist ein Job, den ich sehr, sehr gern mache. Wie gesagt, bin da in der Schweiz, pendel hin und her. Die Familie ist seit 2016 wieder in Crailsheim. Die Kinder sind auch in der Schweiz zur Welt gekommen, haben uns dann aber entschieden, so in der Familie wieder zurück nach Crailsheim zu gehen, da das unsere Heimat ist und auch unser Lebensmittelpunkt weiterhin war und auch bleibt. Ich mache Sport, Sportwissenschaft. Habe mich da weitergebildet. Ich habe eine Phase gehabt, wo ich selber, sagen wir, im Bereich mentale Gesundheit Herausforderungen hatte und habe da festgestellt, dass mich das sehr interessiert hat. Was passiert da mit mir? Was sind die Hintergründe? Das war mir immer wichtig zu verstehen und habe dann gemerkt, dass man das sehr gut mit meiner anderen Leidenschaft oder mit der anderen wichtigen Ressource, nämlich dem Sport, verknüpfen kann, dass es da zahlreiche Analogien gibt. Und so kam ich da eigentlich dazu, mich nochmal weiterzubilden, fortzubilden. Ich habe da nochmal ein Studium, Aufbaustudium gemacht und mache jetzt in meiner Freizeit, weil es mir einfach persönlich auch sehr, sehr viel gibt und wichtig ist, so die sportpsychologische Beratung.
Ja. Ich, kleiner Exkurs vielleicht zu meiner Person, wie ich, mein erster Kontakt eigentlich zur Sportpsychologie in Anführungsstrichen. Ich hatte es vorhin schon, wir hatten vorhin Briefing gehabt. Und ich habe ja damals, viele wissen es, viele Hörer, ich habe die Kanu-Slalom-Nationalmannschaft betreut und unter anderem auch Sydney. Und damals war der Thomas Schmidt, der dann Gold geholt hat für Deutschland. Und ich weiß nicht, ob alle wissen, wie das abläuft. Da sind wie beim normalen Slalom, Skislalom auch, zwei Durchgänge. Und beim zweiten Durchgang startet der Langsamste zuerst und dann der Schnellste sozusagen zuletzt. Und nach dem ersten Durchgang war der Thomas Schmidt halt der Schnellste. Und eine Torberührung zählt 2 Sekunden. Und der stand halt da oben. Ich dachte, meine Güte, was muss das ein Druck sein? Diese Tausenden von Zuschauer, die da jetzt gucken, Millionen am Fernseher, er muss das Ding runterbringen, natürlich super gut, aber jetzt nicht exorbitant, darf auf keinen Fall eine Torberührung machen. Und mit einer Torberührung wäre die Goldmedaille weg gewesen, vielleicht sogar der Kaderplatz weg gewesen, die finanzielle Förderung weg gewesen. Der ganze Beruf später hätte sich weiter anders entwickelt. Der Bundestrainer wäre sein Job nicht, wäre los gewesen. Es war angekündigt. Und also ein Riesenleistungsdruck für denjenigen. Da dachte ich, boah, da wie kann man denn sowas bewältigen? Und eine andere Geschichte, ja, eigentlich mich selbst sozusagen als Langdistanz-Triathlet, bei diversen Langdistanzen ist halt doch immer so, man hat viele gute Phasen, viele schlechte Phasen. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass es relativ leicht geht, dass man in so eine Negativspirale reinkommt. Jetzt auch gerade in Taupo bei den, ich hatte es glaube ich schon mal erzählt, bei den Weltmeisterschaften lief es ja nicht ganz so, irgendwie war der Druck in den Beinen weg gewesen. Übrigens so wie heute auch beim Training. Und ich dachte dann, es gibt also Tage, die laufen richtig gut und es gibt Tage, die laufen einfach nicht so gut. Eigentlich sollte das Tapering so sein, dass am Tag X halt alles passt, aber irgendwie hat es da nicht gepasst. Und dann fängt man so eine Jammerspirale, kommt man da rein und ich dachte, boah, Scheiße läuft's und fing an zu mir selbst zu hadern, bis ich dann irgendwann dachte, Simsch, was machst du eigentlich hier? Ja, du bist hier mit deinem jetzt doch im etwas fortgeschrittenen Alter, mit einem Körper, für den dich viele beneiden würden. Du hast dich für die Weltmeisterschaft qualifiziert, du hast einen stahlblauen Himmel, tolles Wetter, du bist in Neuseeland, in einem der schönsten Länder der Welt, machst dein Triathlon, bist bei der WM, wie gesagt, bist mit deiner Leidenschaft verbunden und fängst dir an zu jammern. Und muss sagen, natürlich in dem Augenblick, ja, danach lief es auch gleich wieder besser. Das war so mein Ding. Was würdest du sagen, habe ich es alles richtig gemacht oder hätte ich dann noch andere Dinge mit mir tun können?
Also du hast sicherlich ganz, ganz toll und intuitiv richtig reagiert. Also das, also die Beispiele sind auch toll gewählt. Ich glaube, das schneidet ganz viele Ansatzpunkte der Sportpsychologie an, so wie du es gerade beschrieben hattest. Können wir gerne im Nachfolgenden auch mal drauf eingehen oder etwas tiefer einsteigen, was da so ja alles möglich ist, was Ansatzpunkte sind. Da geht es sehr viel um das Thema Selbstwirksamkeit, ja, wie gehe ich mit Zweifel um, mit Ängsten. Das ist ja etwas, Trainingspartner, den wir ständig bei uns haben, ist ja unser Mindset, das wir haben. Und
ich sag ja immer, das ist ein permanenter Dialog, hat damals der Timo Pracht mal gesagt, hat immer auf der Schulter so zwei Teufelchen sitzen, also ein Teufelchen und Engelchen, und die flüstern dir abwechselnd halt ins Ohr. Das Engelchen sagt, boah, du bist halt gut drauf, die Beine laufen gut, hast gut trainiert. Und dann kommt das Teufelchen und sagt, oh je, aber schau mal, die anderen sind noch besser drauf. Und guck mal hier, jetzt hast du schon ein bisschen Hunger, die Verpflegung läuft nicht. Und dann kommt das Engelchen wieder und sagt, ja, aber bist du schon bei Kilometer 80 jetzt? Das Teufelchen sagt, ja, hast aber noch 100 vor dir. So geht's halt hin und her, gell?
Genau, richtig. Und die Kunst ist eigentlich, so den Spieß umzudrehen und das ja, den Prozess für sich laufen zu lassen. Und ja, wenn du dir vorstellst, wir würden jetzt Rad fahren oder wir machen morgen zusammen eine Tour und ich würde ständig zu dir sagen als dein Trainingspartner, Mensch Christoph, aber heute sieht aber schlecht aus und ich glaube nicht, dass du die Tour schaffst und dann nur eine Wasserflasche, das so wird es nie was. Ich weiß nicht, wie du dann reagieren würdest. Wahrscheinlich hätte ich die Flasche dann am Kopf.
Oder ich würde lachen und sagen, du, weißt du was, ich mach dich auch ohne Radflasche nass.
Ja, genau. beim nächsten Ortsschildsprint.
Ja, genau.
Ja. Ja, und die Frage ist halt, wie gehen wir da mit unserem Mindset dann um? Wie kriegen wir das wieder in Balance? Ganz unterschiedliche Aspekte, aber vielleicht mal generell so zur Sportpsychologie, wie ich es gerade einordne oder auch erlebe in der Praxis. Ich glaube, die Sportpsychologie an sich ist eine relativ ja noch junge Disziplin, wenn ich mir das so anschaue, steht vielleicht nicht oder noch nicht oder auch zu Unrecht immer noch so ein bisschen in einem Licht mit, wird immer noch mit Skepsis betrachtet, so nach dem Motto, also mein Athlet muss ja nicht auf die Couch, da ist alles okay.
Aber das ist ja allgemein ein Problem, gell? Mit genau. Also was, ich habe ja ganz viele Patienten, die eindeutig psychosomatische Probleme haben oder psychische Probleme haben. Und das wird erstmal absolut gerne zur Seite geschoben. Da wird eine Diagnostik aufgetragen und habe ich gerade da so eine Mutter im Kopf mit ihrem Sohn. Da wird seit 2 Jahren Diagnostik betrieben von einem MRT zum nächsten. Überall Normalbefunde. Aber nach dem Motto, hey, da muss doch was sein. Ja. Und wenn man dann sich die ganze Struktur der Familie anschaut, da merkt man, okay, der Haken hängt ganz woanders. Aber das ist natürlich schwierig, dann einen Spiegel vorgehalten zu bekommen, weil es natürlich eben vielleicht nicht nur der Betreffende vorgehalten bekommt, sondern eben das Umfeld vorgehalten bekommt. Und leider, trotz prominenter Beispiele mit Depression, Selbstmord und der Aufforderung, damit offen umzugehen, das immer noch ein Tabuthema ist.
Genau, also das ist mir auch wichtig. Also einmal können wir, glaube ich, festhalten, dass was in der Sportpsychologie gilt, also die Werkzeuge oder die Mechanismen, ist ja wirklich eigentlich ortsunabhängig, sage ich mal. Das gilt ja im Privatleben, im Berufsleben genauso. Und da nehme ich das auch so wahr, wie du es gerade beschreibst, dass es oftmals noch nicht den Stellenwert hat oder dass wir dann noch alle auch gesellschaftlich am Lernen sind, wie es eigentlich haben müsste und sollte. Der ganze Themenkomplex, ja.
Was würdest du denn sagen, mal ganz grob, für wen ist denn, wer soll denn sagen, okay, ich glaube, ich habe ein Problem, ich mache mal einen Termin bei dir aus, oder ja, wer kommt da in Frage?
Also gibt viele Ansatzpunkte, vielleicht noch zwei, drei allgemeine Sachen. Ich glaube, so die Übereinstimmung auch, immer mehr Trainer und Athleten erkennen auch an, dass sagen wir, mentale Stärke, psychische Stärke, dass es mindestens 50% des Erfolgs oder zum Erreichen der sportlichen Ziele beiträgt. Immer mehr erkennen das auch an, aber es sind immer noch wenige, die wirklich ihre mentalen Fähigkeiten auch wirklich kultivieren. Die Frage ist dann natürlich, warum? Für mich ist es ein Schlüsselfaktor, wie gesagt, im Sport und darüber hinaus, wie wir gerade festgehalten haben, ortsunabhängig gilt für das Privatleben, für den Beruf, genauso wie für den Sport. Was in der Sportwelt noch hinzukommt, ist für mich zwei entscheidende Faktoren. Wir sind in vielen Bereichen eigentlich nahe so am Maximum. Wir sind beide fahren Rennrad. Wenn wir mal an das Material denken, die Fortschritte da in der Entwicklung, das sind jetzt keine Meilensteine mehr. Ich meine, von Stahl zu Alu zu Carbon, das haben wir schon hinter uns. Und du wirst mir vielleicht auch zustimmen, wenn ich sage, so die Physis der Athleten, das ist oft auch, ja, da sind wir schon auch an der Grenze. Und eben das Potenzial, was wir noch vor uns haben, das ist halt da, wo man schnell auch Erfolge sieht, wo der Hebel größer ist, das ist halt die mentale Stärke und die Psyche.
Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, selbst wenn alles super passt, perfektes Material, perfekte Vorbereitung, wenn du es nicht abrufen kannst, weil du dir selbst im Weg stehst, nützt dir das alles gar nichts.
Genau, also die Kraft, eigentlich so über die körperlichen Grenzen auch rauszugehen, die kann ja eigentlich nur im Kopf passieren. Ja. Und das ist so die grundlegende Erkenntnis. Und vielleicht da jetzt so in die Richtung der Frage, die du gestellt hattest, was sind denn so die Bilder oder wer braucht denn so eine sportpsychologische Beratung, wo bietet sich das an? Da gibt es ganz vielfältige Themenbereiche. Das fängt an im Bereich Wahrnehmung und Entscheidungsfindung. Die kann man nämlich trainieren. Wenn man mal dran denkt, ich mache dir ein Beispiel. Ich sitze so hinter im Basketball bei den Merlins in der Hackrow Arena, in der Arena in Hohenlohe, sitze ich so in Hörweite, ziemlich nah am
Stierkampfarena.
Ja, Stierkampfarena, genau, richtig. Grüße an alle Merlins-Fans. Sitze ich so hinter der gegnerischen Bank und erlebe da so Dinge mit oder schaue vielleicht auch mittlerweile mehr durch die sportwissenschaftliche Brille da drauf, wie viel da mit Negationen gearbeitet wird vom Trainerteam. Das heißt, die nutzen eigentlich die Auszeit, was ja wertvoll ist, so im Teamsport mal einen Cut zu machen. Nutzen die immer, um zu sagen, was der Kader, das Team eigentlich nicht machen soll. Ja?
Ja, okay.
Und wir kennen das ja vielleicht vom, ja, wenn ich dir jetzt sage, Christoph, denk nicht an einen rosa Elefant, denk, ja? Oder vom Radfahren, das wir früher gelernt haben, fall nicht hin, fahr nicht gegen den Baum, dann ist ja die Wahrnehmung genau auf das ausgerichtet. Und das ist zum Beispiel ein Feld, wo man sich in der Sportwissenschaft beschäftigt, wo man Hilfestellung geben kann, wie funktioniert Wahrnehmung, wie funktionieren Umschaltprozesse, auf was muss man da achten, was sind Kodierungen im Sport. Denk mal so an Sportarten, Kontaktsportarten wie Karate oder Judo, wo es drauf ankommt, wie setzt der Gegner seinen Griff, das muss ich wahrnehmen. Ja? Dann brauche ich die Wahrnehmung, das muss ich anhand von einem Code erkennen, wenn er so greift und so steht. Dann ist es wahrscheinlich, dass die nächste Aktion der oder der Wurf ist. Und je früher ich das erkenne, desto besser kann ich drauf reagieren. Und das kann man trainieren im Mentaltraining, da auch die Umschaltprozesse dementsprechend kurz zu halten. Oder ein ganz anderer Bereich ist das Thema Stress und Stresskontrolltechniken.
Darf ich mal ganz kurz eine kleine Zwischenfrage stellen?
Gern.
Bei dem einen Beispiel, was du eben gesagt hast, ja. Prozesse umdenken. Mhm. Ich habe gerade so ein paar Athleten im Kopf, den ich trainiere, ich war früher selbst so einer als Mittelstreckenläufer, sehr verkopft.
Ja.
Ja? Ich wusste genau meine Zwischenzeiten. Ich wusste nach 200, okay, musste 27 durchgehen. Wenn es dann 28 war, war ich schon nicht gut drauf. Ich habe vieles extrem durchdacht, alle Eventualitäten, Windrichtung etc. Und ich habe jetzt gerade speziell einen Triathlet im Kopf, der auch so ein bisschen durchkopft ist. Ja,
ja.
Du hast gerade gesagt, naja, wir müssen das irgendwie uns bewusst werden und umschalten, aber ist da nicht auch ein zu viel Denken hinderlich?
Ja, also geht auch so in die Richtung, manchmal, wenn ich Kontrolle behalten will oder erlangen will, muss ich so ein Stück Kontrolle abgeben. Und da hilft es oft, dass man dann so den Fokus eher auf das nach außen richtet. Also so, was ist das Ziel? Und vielleicht dann auch mit Stresskontrolltechniken oder mit mentalen Training sich dann vorbereitet. Ja, was ist denn, wenn die Zwischenzeit jetzt nicht so ist, wie ist dann mein Plan B? Also ich verfalle nicht in Panik, ich nehme es wahr, ich bleibe handlungsfähig, also ich bleibe nicht lageorientiert und grübel da viel nach, sondern ich bin eigentlich im Kopf so flexibel, dass ich da einen Plan habe, eine Antwort drauf habe, dass ich nicht selbst beginne, dann an mir zu zweifeln und dann so wie in so einer Spirale immer weiter nach unten gehe. Und das kann man trainieren und üben, zum Beispiel durch klassisches Mentaltraining, wo man sich dann ein Skript macht, den Lauf mal durchgeht und dann auch die verschiedenen Eventualitäten durchspielt. Was passiert, wenn, dann, ich bleibe ruhig, ich nehme das warm, ich bleibe bei mir, ich bin fokussiert. Da gibt es Techniken, wie man da auch wieder so zurückfindet und fokussiert bleibt in dem Bereich.
Ich habe gerade eben beim Radfahren-Podcast gehört, wo die Anne Reischmann, die jetzt gerade Ironman Südafrika gewonnen hat und letztes Jahr Cozumel gewonnen hat, Ähnliches gesagt hat. Sie hat gesagt, sie legt sich verschiedene Strategien zugrunde. Es ging im Schwimmen los. Sie hat gesagt, okay, es gibt jetzt drei Strategien. Die erste, ich komme vor den starken Radfahrern aus dem Wasser raus. Was mache ich dann? Zweite Sache, ich komme mit denen raus. Was mache ich dann? Und dritte ist, ich komme etwas nach denen raus. Was mache ich dann? Meinst du das so in der Richtung, dass man sich verschiedene Strategien vorstellt?
Genau, richtig. Ja, und dann praktisch nicht überrascht wird, sondern wirklich handlungsfähig bleibt. Oder dass ich mir sage, was ist denn jetzt in deinem Beispiel gesprochen, was ist denn das mein Maximalziel? Mein Maximalziel ist eben, vor allen anderen aus dem Wasser zu kommen. Was ist das Minimalziel? Wenn ich das nicht schaffe, dann möchte ich mindestens oder wenigstens in der und der Zeitspanne nach denen aus dem Wasser kommen. Und was ist so das Normale, wenn es jetzt nicht nach oben Ausschläge gibt oder nach unten, wo ordne ich mich da normal ein? Und dann halt dann weitermacht, so diese Szenarien auch spinnt und wie gesagt handlungsfähig bleibt, nicht anfängt zu zweifeln oder dann so Ängste zu entwickeln, sondern dass man bei sich bleibt, dass man fokussiert bleibt. Und das kann man im Vorfeld eben sehr, sehr gut trainieren. Auch das Thema, man sagt dazu, die Selbstwirksamkeitserwartung, also dass ich weiß, auch wenn Unvorhergesehenes passiert mit meinen Fähigkeiten oder mit meinen Fertigkeiten, ich bin derjenige, der das ändern kann. Ich kann es anpassen. Ich verfall nicht in Panik oder in Zweifel, bin nicht mehr bei mir und dann läuft dann gar nichts mehr. Also dieses klassische, wo man dann sagt, Joking under pressure, wo dann gar nichts mehr geht und so ein Totalversagen ist und am Ende gibt man dann vielleicht auf. Ja.
Also diese verschiedenen Ziele habe ich mir, das kenne ich von mir. Habe aber leider schon auch erlebt, dass ich jetzt sage ich mal zum Beispiel ein Triathlon, ich gesagt habe, okay, Primärziel Hawaii-Quali, Sekundärziel eine gute Zeit, Tertiärziel eine gute Platzierung und dann das letzte Ziel, naja, wenn alles nicht klappt, dann zumindest Spaß zu haben. Leider habe ich dann auch schon erlebt, dass dann selbst das letzte Ziel nicht erreicht wurde, weil natürlich automatisch die ersten drei Ziele nicht erreicht wurden. Ja, da ist dann schwierig, die Strecke noch zu absolvieren, einfach nur Spaß zu haben.
Ja, aber das ist, also ich sage, es ist machbar mit so einem Plan oder man reagiert halt dann eher im Rahmen so einer vielleicht auch klassischen Kondition. Man hat Antworten darauf, als wenn es einen so dann runterzieht und man ist gar nicht vorbereitet drauf. Also da helfen auch klassische vielleicht dann Atemtechniken, wenn ich dann mal in Stress komme, die ich ja auch beim Laufen habe oder andere Dinge, also Thema Selbstgespräche, ich weiß nicht, ob du das schon mal angewendet hast, dass man dann beginnt, sich selber auch stark zu reden oder dass man...
Komischerweise immer anders, ich so, scheiße, das läuft nicht.
Ja.
Warum
oder,
nur?
Ja. Oder es gibt auch so ein anderes Instrument, ist zum Beispiel so ein 2-Minuten-Deal, heißt das, wenn ich so in einer schwierigen Situation bin, dann sage ich mir... Ich bin jetzt zwar nicht so motiviert, aber ich tue mal 2 Minuten so, als wäre ich's. Und dann lernt das Gehirn dann auch wieder umzuschalten. Ja? Und oftmals reicht es schon, um dann wieder auf die richtige Spur auch zu kommen. Nur man muss es halt auch trainieren. Also alle Techniken, die so im mentalen Bereich gibt, sind nicht zu verwechseln mit irgendwie mit Voodoo oder Zauberei. Die unterliegen eigentlich den gleichen Gesetzmäßigkeiten, also ich muss das nachhaltig machen, ich muss wirklich das auch trainieren, ich muss da motiviert dazu sein, um sie zu erlernen. Also es gibt auch Muskelkater im Kopf, sage ich, den gibt's wirklich und das muss mir halt dann auch klar sein, dass es wirklich auch ein Training ist, ein Prozess ist, den ich annehmen muss und da auch dranbleiben muss, wie ein Techniktraining, Balltraining beim Fußball oder beim Basketball oder ein Ausdauertraining, das wir machen, oder ein Intervalltraining. Das Mentaltraining hat die gleichen Gesetzmäßigkeiten, ja.
Spannend auf jeden Fall, ja.
Ja.
Würdest du jetzt sagen, dann, dass man sowas dann doch alleine erlernen kann oder dass man sich doch erstmal Hilfe von außen holt? Also ich sag mal, viele Techniken, die du gerade eben erwähnt hast, die macht man ja so ein bisschen automatisch. Manche liest man sich an, man hört von anderen. Ich fand mal ganz eindrucksvoll Dave Scott, The Man, so die alten Triathleten kennen ihn noch, 7-facher Hawaii-Sieger. Der hat ihm gesagt, du wirst auf jeden Fall durch viele Täler gehen beim Ironman. Mhm. Und wenn es mal gar nicht mehr läuft, dann setz dir das Ziel, den nächsten Baum, die nächste Kurve, die nächste Getränkestation, dann wieder die nächste Getränkestation und irgendwann bist du wieder im Rennen drin.
Ja, also sicherlich... Wenn man schon lange Sport macht, dann kommt man da zwangsläufig oder auch intuitiv an die Methoden oder in die Verhaltensweisen. Aber nehmen wir jetzt mal mentales Training, wenn man das richtig machen möchte, das würde ich sagen, das setzt halt auch voraus, dass ich zum Beispiel Entspannungstechniken kann, dass ich gut visualisieren kann, bevor ich dann in ein Mentaltraining einsteige. Also wirklich so ein Prozess und ich denke, dass es da sehr ratsam ist, sich auch begleiten zu lassen und weil ich da einfach schneller vorankomme, da habe ich noch jemand, der mir auch Tipps und Tricks gibt, der mich anleitet und auch begleitet. Aber jetzt, wenn wir vielleicht auch mal die Perspektive wechseln, weg vom Athleten oder von der Athletin, für die so Ansätze in der Sportpsychologie oder Mentaltraining wichtig sind. Ich sehe auch die Trainer oder Coaches, für die ist es auch etwas, wo wichtig ist, wo Bedeutung gewinnen muss. Also die sollten schon auch zum Beispiel Mannschaftssportart wissen, was für Typen habe ich denn in der Mannschaft, was ist denn deren Leistungsmotiv, habe ich viele drin, die Furcht vor Misserfolg haben, oder gibt es viele, die eher dadurch getrieben sind, dass sie eine Erfolgszuversicht haben, weil ich dann auch ganz anders umgehen muss in der Kommunikation oder in der Teamzusammenstellung, je nach Spielphase, je nach Aufgabe. Das geht dann schon etwas mehr in die Tiefe, oder auch die ganze Diagnostik, die dranhängt in der Sportpsychologie, mal generell zu schauen, wie ist denn eigentlich mein Profil? Also an welchen Punkten könnte ich denn als Sportler arbeiten, um noch besser zu werden, um Vorteile mir zu erarbeiten? Das ist natürlich dann auch mit Verhaltenstests, Beobachtungen, Fragebögen, Auswertungen verbunden, wo man dann auch, bevor man dann so in die Intervention geht, genau nachschaut, eine genaue Diagnose macht. Und ich denke, das ist dann schon auch, das erfordert dann auch das Fachwissen dazu und dann auch einen genauen Trainingsplan. Also wie gehe ich das an? In welcher Reihenfolge mache ich das? Ist ja nicht ratsam, an allen Schrauben gleich zu drehen oder parallel zu drehen, in welcher Reihenfolge, bis wann will ich das erledigt haben, nochmal nachzujustieren. Und da würde ich sagen, ist so eine Beratung oder eine Begleitung sehr, sehr, sehr sinnvoll.
Darf ich mal so ganz aus der Praxis jetzt mal, jetzt gehe ich mal von der Ich-Form aus.
Ja.
Ich beschreibe dir mal den typischen Zustand, den ich eigentlich vorm Triathlon, vielleicht fühlen sich da viele erinnert, den ich da so oftmals empfinde. Also ich wünschte mir ja, dass ich irgendwann mal am Start stehe und sage, Mensch, Simsch, du hast voll drauf, du freust dich voll auf das Rennen, du kannst den Startschuss kaum noch erwarten und spürst richtig die Kraft und wartest nur auf den Startschuss, um loszurasen, um die Kraft ins Wasser reinzubringen. So, die Realität sieht meistens doch so aus, dass dieser Zustand einige Tage davor da ist. Ja, man visualisiert im Training, man stellt sich vielleicht sogar vor, als Erster über die Ziellinie zu laufen. So, und dann spätestens am Morgen, wenn alle so langsam Richtung Start schlendern, alle so super toll aussehen, schnell aussehen, Fahrräder top aussehen, werden die Arme plötzlich ganz lapprig. Irgendwie hat man das Gefühl, man hat gar nicht trainiert eigentlich. Man geht dann Richtung Start, ist dann so ein bisschen zittrig, gähnt, sag ich mal so, diese Startapathie, die man so ein bisschen hat und denkt, naja, gut, dann kommt so ein Einpeitscher, meistens der Sprecher, der dann versucht, die Stimmung ein bisschen hochzuhalten. Da werden so ein bisschen Emotionen geweckt, aber so gefühlt, so diese Power, die man die Tage davor gespürt hat, die ist eigentlich komplett weg. Die kommt dann zwar während des Rennens, da merkt man, okay, es läuft, aber so richtig so diese Explosivität und diese gewisse Grundaggression, die man eigentlich haben müsste, um in das Rennen reinzugehen, die ist plötzlich gar nicht da. Was mache ich da?
Kenne ich. Das spricht eher so einen Aspekt an, so die richtige, also man sagt dazu, die individuelle Aktivierungszone zu finden. Also die individuelle Zone, also jeder funktioniert ja anders. Der eine braucht etwas mehr Aktivierung in dem Augenblick. Es gibt vielleicht einen ganz anderen Sportler oder eine Athletin, bei der ist es genau anders. Die ist so nervös, dass sie ihren optimalen Wettkampf da gar nicht starten kann. Und da geht es halt darum, das zu erkennen. Du hast gesagt, ich bin dann wenig aktiviert, oder ich habe das Gefühl, ich habe dann schwere Beine, bin weniger motiviert. Und das sind auch Dinge, die kann man dann auch trainieren. Wie komme ich in den richtigen Zustand? Also wie setze ich mich dann vielleicht
in
Atemtechniken? Dann gibt es die Selbstgespräche, die man führen kann, Self-Talk. mentales Training wo hilft, also sich das Szenario auch vorzustellen, abzurufen im Wettkampf, vor dem Wettkampf. Da gibt es eigentlich vier Quellen, wie ich da rangehen kann, dass ich einmal auch spüre und wahrnehme, ja, wie erregt bin ich denn gerade, also habe ich einen erhöhten Puls, erhöhten Herzschlag, und auch wahrnehmen, das ist wichtig in dem Moment oder das fehlt eben in dem Moment. Dann über Atemtechniken mich motivieren, das System hochfahren. Dann empfehle ich jedem vielleicht auch so zu visualisieren, gibt es denn einen Wettkampf, wo das mal besser lief, wo ich motiviert war, also zu visualisieren in dem Moment.
Aber wie jetzt zum Beispiel Atemtechnik, was dann hyperventilieren? Nee, was?
Ja, doch, das gibt es gibt Atemtechniken, also sagen wir so Atemtechnik 4-6 ist eher was, wo dich so runterbringt. Und dann gibt's Atemtechniken, die wirklich aktivierend wirken. Und du dann merkst, dass da mehr Energie in den Körper kommt. Ist wichtig, ist mir auch aufgefallen, jetzt nicht nur bei deinem Beispiel, sondern ich denke auch oft drüber nach bei so Individualsportarten. Man macht sich ja eigentlich dann eher physisch warm, körperlich warm, dehnt, macht Sprints, aber man vergisst, wir haben ja vorhin gesagt, so 50% ist ja vom Erfolg mindestens mal der Kopf dafür verantwortlich. Ich habe ganz wenig gesehen, dass ich in Mannschaftssportarten, weil jeder eben da eine andere Funktionslage hat, eine ganz spezielle Level von, ich sag mal, Stress oder Anspannung braucht, um wirklich Top-Leistung bringen zu können. Das wird generell auch vernachlässigt. Also so ein paar Minuten in Mannschaftssportarten auch dem individuellen Athleten zu geben, mit Dingen, die er braucht, mit Reaktionsübungen, das System nochmal hochzufahren, durch Atemtechniken, durch Gespräche, solche Dinge oder die andere Richtung, Athleten, der jetzt ziemlich nervös reagiert, ja, vielleicht schon ängstlich, den eher runterzufahren in eine Aktivierungsspanne.
Kann das ein Trainer alleine in der Mannschaft alleine leisten?
Nein, das ist schwierig. Und da würde ich also vielleicht auch wieder so an die Frage anschließen, die du gestellt hast. Da braucht es aus meiner Sicht halt auch einen Spezialisten in so einem Team, ob ich jetzt Individualsportler bin, brauche ich eigentlich jemanden, der mich da auch begleitet oder mich anleitet in solchen Situationen oder auch in einer Mannschaftssportart. Sagen wir, es braucht den Trainer, der sich jetzt mit der Sportart spezifisch ausgebildet ist. Und meiner Meinung nach bräuchte es auch mehr und mehr Experten, die genau auf die Dinge dann eingehen, die da ein Auge drauf haben, sich dann abstimmen mit dem Trainer und da auch neue Wege gehen und beschreiten. Also das Thema, das du ansprichst, gerade so Motivation, Aktivierung, das ist halt wirklich etwas, wo sehr individuell ist, wo jeder Athlet, jede Athletin anders reagiert. Und das sollte man auch in der Vorbereitung, also beim klassischen Warm-up oder kurz vor dem Wettkampf, sollte man auch dem Rechnung tragen, was der oder diejenige dann auch in der Situation braucht. Ne? Und das vorher einüben und nicht dann vor dem Wettkampf wieder sehr unvorbereitet dastehen, das zu spüren und dann eigentlich nicht mehr handlungsfähig zu sein, sondern eher so die negative Spirale zu kommen und zu sagen, oh, ich bin ja gar nicht so gut aktiviert, ob das heute was wird. Und das ist ja genau das, was man nicht haben will. Man will ja da auch mental gut vorbereitet sein, um Top-Leistung zu bringen. Genauso wie ich den Körper auf Temperatur bringe, muss ich das auch mit meinen mentalen Fähigkeiten machen.
Setzt natürlich voraus, was ich bei meinen Patienten oftmals sage, dass einem das überhaupt erstmal bewusst ist.
Ja? Genau.
Ja. Also erstmal, du musst natürlich hier einen Sportler haben, der bereit ist, damit zu arbeiten, der natürlich intellektuell dir folgen kann, denke ich mal. Ja. und dann dem das Problem bewusst ist. Und dann ist meistens, wenn es dir bewusst ist, dann ist meistens der erste Schritt schon getan, denke ich.
Genau, dann da geht es wieder um auch ein Themenfeld, um das Themenfeld Wahrnehmung oder Achtsamkeit, dass ein Athlet es auch spürt. Ja, was kommt da auf mich zu? Rollt da was auf mich zu? Und auch das kann man trainieren oder das kann man im Vorfeld auch abmildern. Ich meine, es gibt Mentaltraining, gibt es ganze Skripte für eine Wettkampfvorbereitung, ja? Wo man dann durchgeht, audiovisuell, gedanklich und so eben dann auch extrem gut vorbereitet ist. Und wenn das dann doch mal auftritt, dann halt nicht anfängt, an sich zu zweifeln, sondern so das Konzept Selbstwirksamkeit, Vertrauen in sich zu haben, dass man mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Ressourcen, auch wenn Unvorhergesehenes kommt, die Dinge halt, dass man handlungsfähig bleibt, dass man da handeln kann und nicht Spielball ist. Also man sitzt hinterm Steuer und ist nicht Beifahrer.
Also was natürlich nie funktionieren wird, rein aus finanziellen Geschichten, ist, dass natürlich jeder Triathlet seinen Mentaltrainer direkt neben dem Start hat. Der würde ja bedeuten, dass bei 1500 Startern nochmal 1500 Mentaltrainer nebendran stehen. Das würde der Platz allein schon mal logistisch schon mal gar nicht schaffen. Das heißt, ich denke mal so beim Individualsport ist wahrscheinlich doch wirklich wichtig, im Vorfeld sich vorzubereiten und sich selbst Tools anzueignen, während ich mir vorstellen könnte, dass in Sportarten, wo auch ein bisschen Geld im Umlauf ist, dass dann vielleicht doch auch ein Mentalcoach in der Kabine ist und dem Trainer halt motivierend unter die Arme greift.
Genau, richtig. Also würde ich dir beipflichten. So bei Individualsportarten ist es meiner Meinung nach auch wichtig, das schon dann im Training mit einfließen zu lassen. Also es gibt Trainingsformen, wo man auch Stress simuliert. Im Training, um
genau.
solche Dinge im Vorfeld schon abzufangen, um dann im Wettkampf eben auch adäquat reagieren zu können oder da auch die Erfahrung schon mal gemacht zu haben. Und das sind Dinge, die kann man trainieren.
Super.
Da gibt's Trainingsformen und die halte ich für ganz, ganz wichtig. Also nicht erst im Wettkampf, sondern da geht's eher schon die Vorbereitung.
Super drauf, Aspekt, ja? Super Aspekt. Wir machen wir machen hier und da mal im Triathlon so kleine Trainingstriathlons, gerade in der Freibadsaison. Ja. Und ich habe festgestellt, dass von 10 Leuten, die mitmachen, dass vielleicht 2 Leute ernsthaft sehen. Die anderen 8 sagen, naja, ist sowieso nur Training und machen das halt wirklich komplett halbherzig. Da wird der Wechsel im Zeitlupentempo gemacht, da wird nochmal abgetrocknet, also gar nicht so, wie es im Wettkampf gemacht wird. Wobei ja, du hast schon richtig gesagt, eigentlich der Sinn der ganzen Geschichte ist, den Körper nämlich unter Stress zu setzen. Und ich halte von dieser Trainingsform richtig viel, aber ja, richtig angenommen wird es halt nicht, gell?
Ja, da geht es dann auch halt um das Thema Motivation, nicht nur beim Wettkampf, sondern auch im Training, da fängt es an. Und alle die Dinge, die man da mental trainieren kann, die müssen in ein Training einfließen.
Also ich kenne da wirklich auch Athleten jetzt, ich habe speziell einen anderen Sportart im Kopf, Stichwort Tanzsport, kenne ich jemanden, der einfach, sobald es eben auf Leistung geht, der dann komplett blockt und sagt, ich will auch nicht mal, dass ein Turniertermin festgelegt wird, ich möchte auch nicht irgendwie kritisiert werden, ich möchte auf keinen Fall, es soll alles spaßmäßig sein, aber auf der anderen Seite natürlich trotzdem am Turnier teilnehmen wollen und natürlich auch eine gute Platzierung machen wollen, aber auf keinen Fall sich im Training in Stress auszusetzen. Wie würdest du denn braucht so jemand Unterstützung ein bisschen?
Ja, auf jeden Fall würde ich dazu raten. Das sind also die klassischen Trainingsweltmeister, die man so kennt.
Ja, wobei diese Person dann sogar im Training blockiert. Da sagt er, nee, mache ich nicht. Hör ich auf, ist mir zu stressig, dann trainiere ich auch gar nicht mehr.
Ja, okay, nee, dann muss man natürlich weiter vorne anfangen. Was bewegt ihn da? Ist es etwas, wo jetzt spezifisch ist bei ihm? Was bringt ihn da unter Stress? Oder ist es so allgemein eine Verhaltensweise? Aber da gibt's sicherlich viele Punkte, wo man ansetzen kann. Also erstmal zu erkennen oder auch mit dem Sportler da einzusteigen und zu sagen, ja, was kommt jetzt eher so, du willst eher den Misserfolg vermeiden, als Erfolgszuversicht und wie dreht man das Ganze? Wie kriegt man den dann eher in ein Stadium, dass er Erfolgszuversicht hat und mit ihm an den Punkten arbeitet? Also da gibt es halt auch ganz spezielle Vorgehensweisen mit Misserfolgsvermeidern umzugehen. Da muss ich erstmal erkennen, was sie triggert, was ihr Leistungsmotiv ist. Dann sollte ich natürlich keine Bestrafungen dann vornehmen oder in dem Fall ihm dann auch zeigen, was, wenn es eine Mannschaftssportart ist, vielleicht den Erfolg nicht am Mannschaftserfolg messen, sondern was er dazu beigetragen hat, ihm aufzeigen, was ist denn eigentlich dein Teil des Erfolgs und auch richtig lernen zu attribuieren, also dem Sportler zu sagen, dass der Erfolg ist maßgeblich abhängig von deinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber auch von deiner Anstrengung. Weil oftmals sind so die Athletinnen oder Athleten, die eher so versuchen, den Misserfolg zu vermeiden, die sehen dann, wenn sie Erfolg haben, dann suchen sie das eher so im externen Bereich, oder es war halt Glück oder
stimmt.
Der Gegner war ja heute leicht, also und ihnen dann zu sagen, nee, das ist, schau mal, das ist aufgrund deiner Fähigkeit und Fertigkeit und das war dein Beitrag, also attribuieren wirklich das mit ihrer Leistung, mit ihren Fähigkeiten auch in Kontakt zu bringen, das Ganze halt auch positiv gestalten. Oder mir fällt wie du es gerade beschrieben hast, wenn jemand im Training schon so ein bisschen halb motiviert ist, einfach mal versuchen, über 3-4 Wochen, das Konzept heißt, die 3 guten Dinge, einfach mal aufzuschreiben, nach jedem Training, in Form von so einem Trainingstagebuch, was lief denn gut, was war denn positiv am Training, nur 3 Dinge über 3-4 Wochen. Und das hilft oft schon, auch den Blickwinkel auf das Positive zu richten und das Gehirn da auch, ja,
macht mir in der allgemeinen
in Richtung Handlungsfähigkeit zu kriegen und dem auch dann zu sagen, hey, oder so andere, jetzt sind wir so bei den Lifehacks so ein bisschen angelangt, auch zu sagen, an der Stelle schönen Gruß an meinen Sohn, nicht zu sagen, das kann ich nicht oder das weiß ich nicht, verwendet einfach mal öfter das Wort noch. Also ich kann das noch nicht oder ich weiß es noch nicht oder ich kann die Technik aktuell noch nicht so gut. Das öffnet oder das ist eben nach vorne gerichtet, das öffnet auch das so den Horizont. Andere sollen
resignieren, ja.
Genau,
ja.
Ich bleib handlungsfähig und ich habe eigentlich, ich habe die Wahl, ich habe es selber in der Hand. Also ich kann nicht, ich weiß nicht. Das ist ja so, was man füttert, das wächst. Ja? Und wenn ich mich halt ständig mit Zweifeln oder Ängsten fütter, dann wird es auch bleiben dementsprechend. Ja.
Das Thema ist ja riesig groß. Mhm. Markus, wir haben tatsächlich jetzt schon 48 Minuten gesprochen. Ja. Mein Vorschlag tatsächlich, wir warten auch mal auf ein bisschen Feedback der Community und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht einfach nochmal einen zweiten Termin, weil mir fallen noch 1000 Fragen ein, es würde den Rahmen aber jetzt hier sprengen, weil wir eigentlich gesagt haben, wollten ja eigentlich immer so um eine halbe Stunde bleiben. Ich hatte, glaube ich, mal einen Podcast, der eine Stunde gegangen ist, dass wir vielleicht das nochmal vertagen tatsächlich auf einen zweiten Termin nochmal.
Sehr gern, also ich bin da dabei, ich denke, wir haben so ein bisschen an der Oberfläche so auch
rumgekratzt.
Auch gekratzt, da können das dann gern vielleicht auch nochmal mit ein bisschen konkreteren Beispielen auch benennen. Gibt noch viel zu sagen, gibt viele Fragen noch, die
Also du hast mich auf jeden Fall motiviert, tatsächlich doch mal einen Termin bei dir auszumachen. Jetzt musst du mir mal beschreiben, wenn ich jetzt zu dir komme. Ist da jetzt eine Couch, wo ich mich hinlegen muss?
Nein.
Da hatte ich schon ein bisschen Angst.
Es gibt wie üblich erstklassigen Espresso und Kaffee.
Ah, das ist schon mal gut.
Ja. Und wir würden, also das ist ein klassisches, dann geht es halt so in die Diagnose, mal so ein therapeutisches Gespräch oder du kommst zu mir und sagst, ich sehe da Herausforderungen bei mir in diesem Themenbereich. Es ist eher die Motivation oder so Stresskontrolltechniken oder eine Wahrnehmung, wo ich, und dann können wir mal generell mal so einen psychologischen Leistungstest machen, um zu schauen, wo sind da die Punkte, wie ausgeprägt ist das oder wo könnte man dann
spannend
ansetzen. Und von da aus entwickelt man es dann weiter. Was geht man so als erstes an? Was ist dir wichtig? Oftmals weiß man das ja auch als Athlet, man spürt es ja auch, wo man.
Ja, klar, so, logisch. Und, ich habe es ja schon angedeutet. Ja. Ich habe da keine Geheimnisse. Ja,
genau, richtig. Nee, wird mich freuen. Also beides, wenn wir da mal bei dir auch genau schauen könnten und vielleicht dann doch je nach.
Wie kann man dich kontaktieren? Hast du eine E-Mail-Adresse?
Ja, meine E-Mail-Adresse, die ist Markus mit C, Gundel sowie Gondel nur mit U, zusammengeschrieben, ohne Punkt, ohne Komma, @gmx.de.
Ich werde es nochmal unten in die Shownotes nochmal reinsetzen.
Sehr gern.
Und das heißt, da kann man dich kontaktieren. Ich habe gerade überlegt, soll ich es ansprechen, aber ich spreche trotzdem an. Was kann man denn da so, wie teuer ist denn so der ganze Spaß?
Also im Moment gibt es noch keine Preisliste.
So teuer wie ein Aero-Laufrad?
Nein. Also die Athleten und Athletinnen, die ich im Moment da auch betreuen darf, das ist mir wirklich ein persönliches Anliegen. Das ist für mich teilweise auch wie eine Therapie.
Eigentherapie.
Wie eine Eigentherapie. Naja, und das ist wirklich im Moment wirklich, also ich bin zwar kostenlos, aber hoffentlich nicht umsonst. aber ich verlange da im Moment auch nichts dafür, weil mir das wirklich auch ein persönliches Anliegen ist. Es freut mich, wenn man da Fortschritte erzielt. Und die ersten Schritte, da fallen auch keine Kosten an.
Also ich denke mal, spätestens, wenn du so viele Anfragen hast, dass dann irgendwann überlegst, ob dein Job bei Wirt kündigst. Spätestens dann muss eine Preisliste her wahrscheinlich.
Genau, richtig. Da muss ich mir dann Gedanken machen. Ja, genau.
Ja, Markus, super. Vielen Dank. Ich würde einfach sagen, verbleiben wir da bis zum nächsten Mal, oder?
Sehr gern. Es hat mich gefreut. Ich darf mich nochmal bedanken bei dir.
War witzig. Wir machen ja die Doppelpodcasts 1000-mal mehr Spaß als die Einzelpodcasts, die zwar auch immer interessant sind, aber so im Dialog ist es einfach immer unterhaltsamer und ja, für mich spaßiger und ich denke für euch, liebe Hörer, auch wahrscheinlich.
Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder zum ein oder anderen Thema mehr Infos braucht, schreibt mir gern.
Super. Ja. Also Markus.
Bedanke mich bei dir, Christoph. Dann
vielen Dank.
Freue mich auf unsere Tour morgen und auf den genau. Ersten Ortsschildsprint. Ja.
Genau. kleine Überraschung habe ich. Bleibt einfach mal am Lautsprecher sozusagen und ich habe mal ein bisschen mit der AI gespielt und könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet. Hat mich super gefreut, 52 Minuten sind rum. Ich hoffe, ich fand es genauso spannend wie ich und ich freue mich dann, wenn wir zum zweiten Teil, vielleicht nicht gleich nächstes Mal, aber zumindest in diesem Frühjahr, den Markus hier nochmal einladen und dann vielleicht auch ein paar spezielle Fragen, die ihr gerne online mir stellen könnt, dann hier nochmal beantworten könnt. Bis dahin verbleibe ich auf jeden Fall als euer Christoph und wie gesagt, bleibt einfach mal dran. Viel Spaß. Ciao.
Sind klar, Stethoskop nah, Herzschlag wunderbar. Laufschuh schnürt uns die Zeit ein. Mit Dr. Simsch wirst du stark und fein. Wir hören zu dem Rhythmus der Welt, der Puls der Gesundheit dich stets erhält. Talk, 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 dein Podcast am Start. Mit Sport im Blut wird alles smart. Stethoskop und Laufschuh hier vereint. Dr. Simsch zeigt dir, was wirklich meint.